Michael Main am Montag trifft sich mit einem Historiker, René Schlott, in der DDR geboren.
Und nun das Dossier.
Bevor wir beginnen, stelle ich dich vor. René Schlott ist ein Kind der DDR, aufgewachsen in einer katholischen Familie. In den 90ern hat es dieses Kind hinausgezogen aus dem Eichsfeld. Zunächst nach Gütersloh zu Bertelsmann, wo René Schlott Betriebswirt wurde, dann nach Berlin, wo er Geschichte studiert hat und schließlich in die Welt der Wissenschaft mit Stipendien in Washington, Paris, Wien. Der Elfenbeinturm war ihm schnell zu klein. Schon als Doktorand hat René Schlott für die großen Redaktionen geschrieben, FAZ, Süddeutsche, Spiegel, Zeit, und das dann auch in den Corona-Jahren weitergeschafft, obwohl er die Maßnahmen schon im März 2020 kritisiert hat und auch in der Gegenöffentlichkeit präsent war, in der allerersten Ausgabe der Reihe Narrative von Robert Zibes zum Beispiel, obwohl er im März 2021 ein Manifest der offenen Gesellschaft mit auf den Weg gebracht hat, das forderte, ohne Tabus über die Corona-Politik zu sprechen, und obwohl er das dann wiederholt hat bei der Aktion Alles auf den Tisch. Inzwischen ist René Schlott habilitiert. Sein Prüfungsvortrag vor ein paar Wochen hat sich mit dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs beschäftigt. René, wiederholt sich Geschichte gerade? Stehen wir wie unsere Vorfahren 1914 vor einem Sommer, der in einer Katastrophe endet?
Oh, das ist ja eine fast schon eine Suggestivfrage. Nein, das glaube ich nicht. Also Geschichte wiederholt sich nie eins zu eins. Aber es gibt natürlich gewisse Parallelen. Und bei denen, die mir aufgefallen sind, vor allem in der Beschäftigung jetzt nochmal mit dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs. Und diese Parallelen sind schon beängstigend, wenn man eben weiß, wie 1914 die Geschichte weiterging. Wir wissen ja heute nicht, wie die Geschichte ausging, also wie das, was wir gerade in der Gegenwart erleben, tatsächlich seinen Ausgang irgendwie findet. Aber was mir aufgefallen ist an Parallelen, ist einmal A, dass es Entscheidungsträger in der Welt gibt, die ziemlich erratisch agieren, die unberechenbar sind. Ich denke natürlich an Trump, ja, der irgendwie einmal sagt, ich habe jetzt ein Abkommen mit dem Iran, das ist ja jetzt schon seit mehreren Wochen so, und dann doch nicht, und dann weiß man gar nicht genau, was im Abkommen drin steht, und dann entpuppt sich das Abkommen eigentlich als den Vorkriegszustand sozusagen, der nochmal abgebildet wird. Das hat mich doch sehr an Wilhelm II. Erinnert und sein Agieren unmittelbar vor dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges. Und es gibt auch, und das sehe ich auch zunehmend in unserer Gegenwart, so eine Verengung der Denkmöglichkeiten auf militärische Lösungen. Also es wird ja kaum über Frieden geredet und über Diplomatie, sondern vor allen Dingen überlegt man, wie ein möglicher militärischer Konflikt ausgehen könnte, wie der aussehen könnte, wie man den vielleicht verhindert. Also das sehen wir auch weltweit, dass diese Verengung der Perspektiven auf eine militärische Lösung sehr stark ist. Und das sind Parallelen, die mir aufgefallen sind. Dazu kommt natürlich auch das, was Bertha von Suttner Überrüstung nannte, also dass wir unglaublich viele Ressourcen gerade, und zwar in vielen westlichen Ländern dieser Welt, in Rüstung stecken. Und dass es natürlich da auch zu Verteilungskonflikten kommt. Ja, wir müssen jetzt gerade überlegen, wo sparen wir denn an sozialen Ausgaben, damit diese Verteidigung finanziert werden kann, damit diese Aufrüstung finanziert werden kann. Also das sind so drei Parallelen, die mir aufgefallen sind. Hinzu kommt, und das ist unmittelbar aus dem Erlebnis, das ich jetzt hatte, als ich in Wien war, da sah ich nochmal das Stück von Karl Kraus, Die letzten Tage der Menschheit. Das ist ein unglaublich umfangreiches Bühnenstück, da gab es also einen Auszug im Burgtheater. Und dieser Auszug hat sich vor allen Dingen auf die Rolle der Medien fokussiert und auf die Rolle der Kirche vor dem Ersten Weltkrieg und auch während des Ersten Weltkriegs. Und auch da fielen mir Parallelen auf, denn beide Institutionen, sowohl die Medien wie die Kirchen, agieren ja heute auch sehr pro Krieg und pro Aufrüstung und treiben gewissermaßen auch die politischen Entscheidungsträger vor sich her.
Hallo, hier ist Michael Main, ihr hört Radio Marabu.
Michael Main am Montag im Gespräch mit dem Historiker René Schlott.
Hallo, hier ist Michael Main, ihr hört die kleine Audiodatei.
Was mir vor allen Dingen auffällt, ist, dass Krieg sowohl von 1914 wie im Moment ja auch als eine sehr saubere Sache, als eine sehr unblutige Sache dargestellt wird. Ja, die tragen alle schicken Uniformen und dieses Kriegsgerät wird immer intakt präsentiert und so weiter. Also die Vorstellung, was Krieg tatsächlich bedeutet, an Brutalität, an mörderischer Brutalität, das war wohl den Zeitgenossen 1914 genauso unbekannt wie uns heutigen Zeitgenossen.
Ich habe das ja als Kind noch erlebt, dass in den Straßen eigentlich Männer mit Kriegsverletzungen unterwegs waren, die nur ein Bein hatten, einen Arm hatten, die eigentlich nach 3 Minuten sofort auf die Kriegserlebnisse kamen, bis ins hohe Alter hinein. Das habe ich bis in meine 20er eigentlich erlebt. Also bis in die 1990er Jahre traf man immer wieder auf Zeitzeugen, ja, auf Zeugen des Krieges, auf Zeugen des Schreckens, der in das persönliche Leben, aber auch in die Städte und so weiter gekommen ist. Das ist natürlich jetzt weg. Diese Zeitzeugen gibt es so nicht mehr.
Als der Mayen-Generation zugehörig, teile ich eben solche Erlebnisse, habe ich doch etwas mit Josef Goebbels gemeinsam.
Meine deutschen Volksgenossen und Volksgenossinnen.
Nicht nur spreche ich aus einem Empfänger, auch habe ich einen Klumpfuß, allerdings einen operierten. Das ließ mich als Baby lange in der Klinik und später regelmäßig zum Orthopäden. Und dort saßen sie eben auch, die ohne Beine, ohne Arme.
Die Geschichtswissenschaft ist ja auch eine Dienerin der Macht. Sie hängt von den Quellen ab, die freigegeben werden oder auch nicht freigegeben werden. Und sie wird in der Regel vom Staat bezahlt. Diese Geschichtswissenschaft, wie gehst du um mit den Grenzen der Erkenntnis und mit den Grenzen des öffentlich Sagbaren?
Naja, beim Ersten Weltkrieg lässt sich eigentlich gut zeigen, dass die Bewertung des Ersten Weltkriegs, die Frage des Ausbruchs, auch die Frage seines Endes, immer zeitgebunden ist. Immer davon abhängt, wer gerade herrscht, wer gerade die Macht hat, welche Erzählung gerade gilt. Und das ist beim Ersten Weltkrieg eigentlich wirklich sehr gut zu sehen und sehr interessant, welche Art von Geschichtsschreibung gerade dominiert. Selbst bei den gleichen Quellen, ich kann die gleichen Quellen lesen und zu unterschiedlichen Erkenntnissen kommen vor dem Hintergrund der eigenen Zeitgebundenheit. Und natürlich ist es so, also für mich ist es erstmal uninteressant, ob ich jetzt für diese Forschung Geld bekomme. Ich muss dafür keine Gelder beantragen. Ich kann mich sozusagen unabhängig damit beschäftigen. Aber ich weiß, dass ich die Bücher, die ich lese, dass das natürlich ausgewählte Quellen sind. Ich habe keine Originalquellen zum Ersten Weltkrieg gelesen. Da müsste ich in Archive gehen. Das ist ja ein unendlicher Archivbestand, sondern all das Wissen, was ich über den Ersten Weltkrieg habe, stammt aus Sekundärliteratur, als sogenannte, also Menschen, die schon diese Quellen gelesen haben im besten Fall und daraus eine Erzählung gemacht haben. Und ich weiß natürlich, dass das nicht das ganze Bild ist, sondern dass die Menschen, das ist aber völlig legitim, dass man ja irgendwie auch eine Quellenauswahl treffen muss, dass man eine bestimmte These hat, die man stützen will und dann lieber Dinge weglässt, die These vielleicht in Frage stellen. Das ist ja Teil der Wissenschaft auch, dass dann andere aufmerksame Wissenschaftler draufschauen und sagen, aber hier fehlt noch ein Punkt und den würde ich da stärker machen oder hier haben sie etwas zu stark betont und hier eher weggelassen. Also das ist schon klar, dass Geschichtswissenschaft natürlich immer auch fehlbar ist, weil sie menschlich ist und immer auch nur einen Diskussionsprozess abbildet, nie die Wahrheit.
Ja, ins Archiv muss man ja beim Ersten Weltkrieg vielleicht nicht mehr unbedingt gehen, weil ja Interessen geleitet die jeweiligen Außenministerien ihre Akten, bestimmte Akten, die Akten, die ein günstiges Bild vom eigenen Staat zeichnen, freigegeben haben. Die kann man ja auch in Buchform sich anschauen und hängt da trotzdem an Grenzen, weil man bestimmte Geheimdienstunterlagen zum Beispiel nicht bekommt. Gab ja dann vor ein paar Jahren, mittlerweile über 10 Jahren in Großbritannien eine große Aktenenthüllung von MI5 und MI6, wo man nochmal ein ganz neues Bild hätte bekommen können, was auch nicht so einfach natürlich ist, ne?
Genau, also aber dennoch, auch diese Akteneditionen gehorchen ja gewissen Interessen und auch da wurden natürlich Akten weggelassen und bestimmte andere platziert und gut so platziert, dass die sehr prominent erscheinen. Also auch das ist ja eine Vorauswahl, die getroffen wurde von Regierungen, als es zum Beispiel um die Frage der Kriegsschuld ging. Also von daher, ich würde im Zweifel immer ins Archiv gehen, nur stoßen wir beim Ersten Weltkrieg ja ganz schnell auf sprachliche Hürden. Also ich kann jetzt zum Beispiel nicht in ein Archiv gehen in Serbien und mir anschauen, wie ist denn da sozusagen die serbische Entscheidungsfindung gewesen, was zum Beispiel das österreichische Ultimatum anging nach dem Attentat oder so. Also ich könnte noch zum französischen Außenministerium gehen und zum englischen Außenministerium, klar. Und hier in Deutschland ins politische Archiv des Auswärtigen Amtes. Aber es würde schon bei den russischen Quellen scheitern. Ne?
Sicht auf Serbien.
Und zum Beispiel war es ganz interessant, dass sozusagen die serbische Kriegsschuld dann wieder betont worden ist, als Serbien selber wieder in den Jugoslawienkriegen verwickelt war und in Srebrenica zum Beispiel den Völkermord an den bosnischen Moslems begangen hat. Also da sieht man wieder die Zeitgebundenheit. Serbien rückte dann wieder in den Fokus der öffentlichen Aufmerksamkeit, auch der Geschichtswissenschaft, als es sozusagen wieder im Nachrichtenfokus stand infolge der Jugoslawienkriege und infolge zum Beispiel des Kosovo-Kriegs auch. Und da hat man wieder genauer hingeschaut und gesagt, na, was war denn eigentlich der Kriegsanteil dieses vergleichsweise kleinen Landes eigentlich am Kriegsausbruch des Ersten Weltkriegs?
Das Dossier.
Weniger besprochen wird tatsächlich die Rolle des Großkapitals. Mhm. Das war aber in der DDR-Geschichtsschreibung zum Beispiel ein wichtiger Punkt, dass man sehr genau über diese Rüstungsfirmen gesprochen hat, über die Industriellen, die daran verdient haben. Und da man ja die DDR-Geschichtsschreibung eben sozusagen immer unter Kommunismusverdacht gestellt hat.
Jetzt wird's heiß, nicht die DDR 2.0, 3.0, sondern die echte.
Und es wird ja dann für die Zeit, um diese Theorie einfach noch kurz weiterzuspinnen, wird ja dann für die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg erzählt, dass das Ziel der Angloamerikaner gewesen sei, die Amerikaner in Europa drin zu halten, die Russen draußen zu halten und die Deutschen niederzuhalten. Und was man auch als Parallele sehen könnte, die US-Amerikaner sind in beide Weltkriege relativ spät eingestiegen, haben also zunächst dafür gesorgt, dass sich die Kampfhandlungen auf die europäischen Mächte beschränkt haben. In den Ersten Weltkrieg kommen sie 1917 nach einer Werbekampagne, die ja zum Beispiel Jonas Tögel in seinen neueren Büchern aufarbeitet. Und in den Zweiten Weltkrieg kommen sie halt im Sommer 1944 über den D-Day. Und so lange warten also ab, bis sich die Kräfte auf dem Kontinent gegenseitig aufgerieben haben und kommen dann im Prinzip, um an den Verhandlungen dann am Verhandlungstisch dominieren zu können. Und wenn man das heute sich anschaut, dieses scheinbare Wegbewegen von Europa der Trump-Administration könnte ja in eine ähnliche Richtung führen. Man lässt die EU, den europäischen Teil der NATO, in Krieg gegen Russland führen und dann kommt man irgendwann und sammelt die Früchte ein.
Na, es wird doch, wenn sich im Gespräch die Gedanken entwickeln, wie uns Kleist lehrte.
And we will make America great again.
Blicken wir auf die Neugestaltung der internationalen Energiemärkte unter Donald Trump und lernen wir.
Naja, und dazu kommt eben, dass es tatsächlich gerade im Ersten Weltkrieg noch eine sehr, sehr starke isolationistische Partei gab in den USA, die gesagt hat, also was geht uns dieser Krieg in Europa an? Der geht uns gar nichts an. Wir sollen uns da raushalten. Das war sehr schwer damals für den Präsident Wilson, sich da durchzusetzen, um überhaupt in Europa einzugreifen. Also auch damals hat man schon gesagt, warum sollen wir unser Geld sozusagen in Europa aus dem Fenster werfen und da einsetzen? Denn das ist nicht unser Konflikt. Und dann wurden die USA tatsächlich ja auch ein Stück weit mit reingezogen, eben aufgrund des deutschen U-Boot-Krieges, der geführt wurde, sowohl gegen Handelsschiffe als auch gegen die zivile Schifffahrt. Das war eben dann der Grund für die USA, in den Krieg einzutreten, womit dann auch der Wilson den Senat überzeugen konnte und den Kongress und auch die eigenen Landsleute, dass da amerikanische Interessen auf dem Spiel stehen.
Ja klar, das ist immer interessant für Medienforscher, und das ist natürlich mit der Propagandakampagne begleitet worden. Dann ist immer die Frage, sind diese Ereignisse, die dann als Argument herangezogen werden, sind die produziert worden, damit man ein Argument hat? Das weiß man natürlich
immer. Das weiß man nicht, genau. Also was im Krieg zuallererst stirbt, ist die Wahrheit. Ne? Also all diese Informationen, auch die wir heute aus dem Krieg bekommen in der Ukraine und so weiter, sind natürlich Teil der Propaganda. Die müssen gerade wir als Forscher total misstrauisch auch gegenüberstehen und immer fragen, wer hat die Interesse, diese Nachricht zu lancieren, von welcher Quelle kommt sie, gerade bei Bildern muss man heute wahnsinnig skeptisch sein. Das musste man damals noch nicht so stark. Aber selbstverständlich gab es damals schon sofort auch beim Beginn des Ersten Weltkriegs Zensurmaßnahmen, also gegen die sich die Presse zum Teil auch noch gewehrt hat.
Aber zwei Kulturtipps. Charlie Chaplin drehte einen Film für Kriegsanleihen und Gerd Brokop veröffentlichte sein Buch zur Fotografie und den Möglichkeiten, den klassischen der Manipulation.
Du hast schon gesagt, dass der Blick auf die Vergangenheit ja immer auch von dem bestimmt wird, was die Historiker gerade selbst erleben. Hat sich dein Blick auf die beiden Weltkriege verändert durch das, was seit 2020 passiert ist?
Nee, eigentlich nicht, weil ich muss ja sagen, ich würde ja sagen, ich ziehe aus dem, was vor allem im Zweiten Weltkrieg ist, Schlüsse. Und dann war es für mich eher ein Erschrecken, wie schnell man wieder Russland als Feindbild entdeckt. Damals im Juni 41 hat das Deutsche Reich die Sowjetunion überfallen, hat einen verbrecherischen Krieg geführt, sogar einen Vernichtungskrieg. Das war ausdrücklich als Vernichtungskrieg angelegt. Das ist kein klassischer Krieg, sondern das sollte vernichtet werden. Es gab eine große Hungerplankonferenz, wo man den Hunger als politische Waffe auch eingesetzt hat. Und Millionen von Menschen sind da umgekommen auf brutale Art und Weise. Und dann war es für mich, und dann war ich eigentlich d'accord mit diesem Konsens, den es in der Bundesrepublik lange gab, wir liefern keine Waffen in Kriegsgebiete, auch als Lehre daraus, aus diesem, und auch als Lehre aus dem Friedensgebot des Grundgesetzes. Also habe mich damit ein bisschen beschäftigt, mit der Entstehungsgeschichte, und das war natürlich klar, dass Frieden da eine ganz wesentliche Komponente ist, wenn man das, wenn man 49 eine neue Verfassung fürs, selbst wenn die nur provisorisch war, für das Land schreibt, beziehungsweise für den Westteil des Landes schreibt, dann ist klar, dass Frieden eine ganz wichtige Komponente ist, die taucht schon in der Präambel auf, ne? Und dann war es für mich eher ein Erschrecken, wie schnell man sozusagen diese Lehren aus der Geschichte ad acta gelegt hat.
Nicht weniger als ein Turbo.
Wir sind ja beide noch unter 70. Wahrscheinlich werden wir irgendwann Seite an Seite im Graben liegen und Drohnen steuern oder sowas.
Könnte sein. Ich habe jetzt vor kurzem verweigert. Ich habe ja, das ist vielleicht interessant zu wissen, ich habe ja noch Grundwehrdienst gemacht.
Ja.
Und 96 nach dem Abi für 10 Monate. Und habe damals die Bundeswehr schon erlebt als einen gigantischen Verwaltungsapparat, dem ich keine großen Verteidigungsfähigkeiten irgendwie zutraue tatsächlich. Also von dem kleinen Einblick, den ich hatte.
Ja, 30 Jahre her.
Ja. Genau, 30 Jahre her. Aber damals gab es die ersten Auslandseinsätze, wo ich auch peripher mit eingebunden war, sozusagen in die Organisation. Und da stieß die Bundeswehr, das war in Bosnien, und da stieß die Bundeswehr schon an ihre Grenzen. Das war der erste, also der erste größere Auslandseinsatz. Und da hieß es schon, also mehr können wir eigentlich nicht leisten. Da habe ich schon gedacht, Moment mal, bei diesen vielen 100.000 Soldaten, die es damals noch gab, ist ja interessant, diese 2.000, die ihr da nach Bosnien schickt, und schon ist nicht mehr zu leisten. Das ist ja irgendwie völlig, völlig verrückt. Zumal ich wusste, wie viel Verwaltungsapparat da auch noch sitzt. Und habe das eben als sehr schwerfälligen Tanker erlebt, wo um 17 Uhr sozusagen Feierabend war, weil dann fuhren alle nach Hause, die ortsnah wohnten, und am Wochenende sowieso keiner da war. Ne? Also da war ich schon selbst skeptisch und habe es eben auch als eine gigantische Geldverschwendungsmaschine auch erlebt. Und da wurden ja noch lange nicht so viele Milliarden hineingeflossen, wie das heute ist. Und habe dann aber mich entschieden, jetzt vor ein paar Monaten auch nochmal ausdrücklich zu verweigern und zu sagen, also ich...
Dass du nicht als Reservist gezogen werden kannst.
Ja. Genau. Ja. Ich bin ob meines Klumpfußes auch der Operierte ausgemustert, wie der Goebbels.
Meine deutschen Volksgenossen und Volksgenossinnen.
Frage Mayen an Schlott, wie dieser mit Kriegsangst umgeht.
Ich hab eigentlich noch keinen richtigen Umgang damit gefunden, außer dass man sich ab und zu mal rauszieht, ne? Und mal...
Und die Mappe weglegt.
Und die Mappe weglegt, genau. Und die Mappe irgendwie auch Mappe sein lässt und ein gutes Buch liest. Oder in die Natur rausgeht, um also sozusagen den unmittelbaren Alltag zu genießen, auch, ne? Oder im Alltag auch irgendwie entspannen zu können.
Mein Umgang, ich gebe meine Angst täglich weiter im Rahmen einer kleinen Audiodatei. Noch ein Buchtipp.
Wenn ich dir jetzt einen Buchtipp geben darf, dann ist es Franz Fühmann, den habe ich jetzt für mich entdeckt, der ja auch aus der eigenen Kriegserfahrung sehr stark gerade über die letzten Kriegstage interessante Erzählungen geschrieben hat, die eine starke Antikriegsliteratur auch sind, die wir unbedingt auch wiederbeleben sollten. Also auch das ist vielleicht etwas, was wir, weil du fragst, was kann man tun, auch die Antikriegsliteratur wieder hervorzuholen und gerade die Vergessenen, auch wie Franz Hümann zum Beispiel, wieder vorzuholen, das zu lesen und nochmal, weil dann wird ein Stück weit zumindest klar, was Krieg eigentlich bedeutet.
Sehr zu empfehlen, der Fühmann, auch die entsprechenden DEFA-Klassiker, Fernseh-Fünfteiler und Veröffentlichungen von Moosfilm, nicht Moosbeere. Eine Frage, die Mayen immer zum Finale stellt, wie die Welt aussehen sollte, die dem René Schlott gefällt.
Das wäre natürlich eine Welt, in der wir irgendwie erstmal wieder lernen, miteinander zu reden. Das wäre auch schön, wenn wir irgendwie nicht sofort, also du hast mit Michael Mayen gesprochen, mit dir spreche ich nicht mehr, ne? So ungefähr. Also wenn wir wieder auf einen normalen Diskurs irgendwie zurückkommen, wo mir meine Aussagen zugerechnet werden und dir deine und mir nicht deine mir noch und deine früheren auch noch und so weiter. Also wenn wir irgendwie einen Diskurs finden und wenn wir tatsächlich auch wieder zur Diplomatie zurückkehren, weil ich denke mir immer, wir haben ja so ein wahnsinnig großes auswärtiges Amt, ne? was eine sehr traditionsreich ist, viel Geld kostet, wo wir sehr viele ausgebildete Menschen arbeiten, dass wir doch wieder stärker auch sehen, dass das Miteinander sprechen, nicht nur auf der Ebene sozusagen, auf der kleinen Ebene, Alltagsebene, sondern auch auf der politischen Ebene einfach dazugehört.
Das ist mir ja fast so radikal. Ich bleibe bei Johann Wadephul, unserem Außenminister.
Dass wir auch als Bundesregierung uns dazu äußern, aber dazu warten wir darauf, dass die USA, unsere Verbündeten, eine abschließende Stellungnahme uns übermitteln. Das ist zugesagt und dann werde ich mich auch zu dieser Frage öffentlich äußern.
Genau, warten wir doch mal ab. Im Schrank des René Schlott habe ich gesehen, Weltall, Erde, Mensch, auch das empfehle ich.
Was bleibt von René Schlott? Was sollte bleiben, wenn du Einfluss darauf hättest, was bleibt?
Naja, da müssen wir ehrlich sein, da bleibt gar nichts. Da wird gar nichts bleiben. Also das ist interessant, dass du das fragst. Aber ich bin ja so, ich bin ja durch meine frühe Sartre- und Camus-Lektüre überzeugter Existenzialist.
Heute meinerseits geblieben das Dossier Michael Mayen, René Schlott in der kleinen Audiodatei. Lernen mit Schlager Michael Schanze. Ich glaube mal gelesen zu haben, er habe 200 Kilo abgenommen. Das Thema Brot und Spiele kann nun auch zu den Akten gelegt werden. In Spanien kann man sich bemühen, den Waldbrand bei Madrid zu löschen. Er ist außer Kontrolle.
Bundeskanzler Friedrich Merz, 70 Jahre alt.
Danke und guten Morgen, beste Svetlana. Merz erwägt Kabinettsumbau, sekundiert die Tagesschau. Es geht um die Nachfolge von Unionsfraktionschef Spahn. Von Simone Solgar, der thüringischen Kabarettistin, betitelt als der Rächer mit der Maske und Vater des Monats.
Was ist in Berlin passiert?
So erregt sich auch der Reitschuster Boris.
Masken gekauft beim Unternehmen, für das sein Mann arbeitete.
Gibt es da irgendetwas in Frage zu stellen, ob des historischen Momentes? Aber historische Momente schafft man selbst, Simone Solgar.
Und ich gratuliere heute als allererstes dem Vater des Monats, Jens Spahn. Oder wie viele ihn nennen, der maskierte Rächer. Spahn hat zusammen mit seinem Ehemann Nachwuchs bekommen. War natürlich rein technisch ein bisschen eine Herausforderung für die beiden Jungs, aber sie haben eine gute Lösung gefunden. Und zwar in Form einer Leihmutter. Die Dame hat von den beiden sozusagen einen befristeten Arbeitsvertrag über 9 Monate bekommen. Sowas nennt man, glaube ich, einen Projektvertrag. Da wird der Dienstleister so lange bezahlt, bis er ein Produkt erstellt hat. Und dann geht's halt aus dem Kreissaal direkt wieder in die Arbeitssuche, bis der nächste Papa kommt. Der kleine Haken, die Gefäter Spahn mussten sich ihren Nachwuchs in den USA ordern. Denn in Deutschland ist die Müttermiete nicht erlaubt. Es gab durchaus ja Anläufe, den Kinderkauf auch bei uns zu legalisieren, aber ein ganz bestimmter tapferer Kämpfer war immer strikt dagegen. Und dieser Kämpfer war unser Papa des Monats. Und noch vor 6 Jahren, Papa Spahn war da noch Gesundheitsminister, da hat der Leihmutterschaft eine klare Absage erteilt, weil er moralische Prinzipien hat. Jedenfalls, wenn es andere Leute betrifft. Speziell, wenn diese Leute sich keine Leihmutter in Amerika leisten können. Das ist aber ganz normal im Feudalismus. Da gibt es die Moral für das Fußvolk, für die Untertanen. Das ist die einfache Moral. Für die feudalen Herren reicht so eine einfache Moral natürlich nicht. Die haben darum eine Doppelmoral.
Wie sage ich doch immer, feudalistischer kann es nicht werden. Und Boris Reitschuster hat den Spiegel gelesen.
Zufällig im Flugzeug den Spiegel gelesen. Es war sehr schwierig. Also das ist wirklich eine ganz eigene Welt. Und wahrscheinlich, wenn jemand nur den Spiegel liest, dann lebt er auch in einer ganz eigenen Welt. Und da war ein großer Artikel über Merz und da ging es auch um Spahn. Und da hieß es ganz klar, dass Spahn eigentlich der mächtigste Mann sei, dass er ein Schattenkanzler ist, dass er in vielen Sachen mehr entscheidet als Merz, dass er für Merz sehr gefährlich ist, weil er die Fäden zieht. Und da hieß es auch, er habe keine Freunde, aber er sei gefürchtet. Und ein ganz schöner Satz, dass er alle verarsche, nur sich selbst nicht verarschen lasse. Und jetzt hat sich's ausverarscht.
Diesen Optimismus mag ich nicht teilen. Die tägliche Verarschung auch weiter publiziert hier in der kleinen Audiodatei Montag, der 20. Juli 2026. US-Armee meldet neue Angriffe auf den Iran. Das US-Außenministerium spricht eine weltweite Reisewarnung aus. Grund, Möglichkeit einer Eskalation im Nahen Osten.
Die Spannungen im Nahen Osten nehmen nicht ab.
Danke, Svetlana. CNN berichtet, die Trump-Regierung könnte Saudi-Arabien die Urananreicherung erlauben. Das Pulverfass wird hochperformt. Die Polizei ermittelt nach einem Moscheebrand im Westjordanland.
How dare you?
Der Iran soll in das Russland-Sanktionspaket aufgenommen werden. Trump postet auf Truth Social. Die USA und Iran schwören einander Rache, berichtet der ORF. Das US-Militär informiert über Tod eines weiteren Soldaten. Die USA verlegen weitere Kampfjets in den Nahen Osten, berichtet die Tagesschau. Man kann richtig fühlen, wie die Kriege verschmelzen. Zu dem einen, den Großen. Hier auffallend nicht berichtet. US-Angriff auf das Atomkraftwerk Dachauwen. Es ist noch in Bau. Irina zitiert die iranische Atomenergieorganisation, Zitat, das terroristische und kriminelle US-Regime, dessen einziges Wesen die Tyrannei und Gesetzlosigkeit ist, hat am Sonntag gegen 3.39 Uhr Ortszeit die im Bau befindliche Atomanlage Dachauwen, eines der Symbole für die Würde und wissenschaftliche Unabhängigkeit der iranischen Nation, in einem aggressiven und brutalen Akt angegriffen, der gegen das Völkerrecht verstößt. Die iranische Nachrichtenagentur berichtet über das Schweigen der internationalen Atomenergiebehörde. Mild fordert Rafael Grossi, Generaldirektor, militärische Zurückhaltung. Eine Lukas-Drohne des Aggressors, so Irina, wurde im Süden des Landes abgeschossen und Warnsirenen erklangen in Amman und weiten Teilen Jordaniens. Ausdruck der Verschmelzung zu dem ganz Großen auch die globale Hochrüstung. Nun fordert der japanische Verteidigungsminister Atomwaffen. Das soll ohne Tabus diskutiert werden. Es berichtet die japanische Zeitung Nihon Keizai.
Wenn ich heute zu Ihnen und damit zu Millionen anderen deutschen Arbeitern und Arbeiterinnen spreche, dann habe ich mehr Recht dazu als irgendein anderer.
Das war der echte, der Mann mit dem kleinen Bart, 1933 vor Siemens Arbeitern. In den Niederlanden hatte er einen Doppelgänger, Stefan Weikamp. Dieser wurde nun wegen Volksverhetzung angeklagt, berichtet Bild am Sonntag.
Frau Antje bringt Käse aus Holland.
Als Hitler trat er regelmäßig auf in Holland und Deutschland.
Schwierige Zeiten erfordern mutige Leute.
Der gute Humorist und Satiriker weiß, dass die satirischen Objekte immer wieder auf den aktuellen Stand gebracht werden müssen.
Alles für die Freiheit aufzugeben, das ist Freiheit.
Und so gibt Christian Freuding, deutscher Heereschef der Financial Times, ein Interview. Er sieht die ukrainischen Streitkräfte als Vorbild für die Bundeswehr.
Hundreds of thank you.
Im Interview formuliert er, auf Deutschland und die deutsche Armee ist absolut Verlass. Zu Russland. Russland könnte diesen Krieg sofort beenden, indem es die Annexion stoppt. Da ist sie wieder. Den Angriff auf Lagerhäuser des russischen Amazons Wildberries bezeichnet Russland als Terroranschlag. Das Ermittlungskomitee der Russischen Föderation. Die russische Armee trifft eine gegnerische Gasaufbereitungsanlage bei Kharkov. Das Handelsblatt zitiert Vitali Klitschko, Bürgermeister Kiew, die Entlassung des Verteidigungsministers Fedorov seitens Zelenskys wäre ein Fehler gewesen. Erneut getroffen der Hafen von Juzhny in der Ukraine. Ein Militärlager. Zwei Menschen wurden bei einem ukrainischen Drohnenangriff in Gorlovka, Donetsker Volksrepublik, verletzt. Der Präsident des Instituts für Weltwirtschaft und internationale Beziehungen der Russischen Akademie der Wissenschaften, Dymkin, erklärt gegenüber TASS, Frieden könnte innerhalb von 24 Stunden erreicht werden, wenn Zelensky den Befehl erteilen würde, dass sich die ukrainischen Streitkräfte aus diesem Gebiet zurückziehen. Es ist wichtig zu betonen, dass wir derzeit eine recht entschlossene Offensive führen. Der Ballungsraum Slavyansk-Kramatorsk befindet sich bereits in Sichtweite der Soldaten an der Front. Deshalb werden wir, egal was irgendjemand sagt, diesen Teil des Donbass einnehmen. 5 Tote nach Erdbeben in Peru, Wut in Venezuela, Regierung wird nach dem Erdbeben kritisiert. Nordrhein-Westfalen, erst beim zweiten Versuch wurde die A45-Talbrücke bei Olpe gesprengt. Die Probleme bei Sachen wie diesem könnten sich infolge der forcierten politischen Entwicklung bald externe Anbieter empfehlen. Und die letzte Runde heute ist so hart, da nehmen wir erst einmal eine Trinkpause.
Was bleibt uns letztendlich? Wasser predigen und Wein trinken.
So ist es Beste, Svetlana. Juso-Chef Philipp Türmer erzählt dem Fokus, man könne sagen, der politische Gegner. Die Stimmung in der SPD ist am Boden.
Das ist richtig.
Er erklärt, die sozialdemokratische Seele in der Breite der Partei wäre über die letzten Jahre verschlissen. Er sieht Klingbeil und Baas in der Verantwortung. Parteiaustritte werden formuliert. Um 14% derzeit liegt die Partei in Umfragen. Ergänzen möchte ich aber auch, dass die SPD ein Unternehmen ist. Firmen, Stiftungen, NGOs, Medien, ungefähr 20.000 Mitarbeiter sind zu zählen.
Über allem steht ein Fixstern.
Ein roter, so hoffe ich doch, Genossinnen und Genossen. Der Himmel grau, Schauergewitter windig, Richtung Süden sonniger, so auch die kommenden Tage, zum Wochenende sommerlicher.
Marcello, das war wieder mal eine hochinteressante Sendung. Dankeschön.
Europe's Alternative Music. Radio Marabu.